Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schlieffen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schlieffen und Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Wiederholt sich die Geschichte. Diese Überschrift für diesen Podcast habe ich gewählt, da ich den Eindruck habe, dass der Markt Angst davor hat, dass sich die Geschichte aus den Jahren 2000 bis 2003 wiederholt. Das war die Phase, als die Internetblase platzte und Aktienkurse weltweit für fast 3 Jahre fielen. Die Aktien von Amazon fielen damals um mehr als 90%, Cisco ebenfalls, der US-Technologieindex Nasdaq um 70%, die Aktien der Münchner Rückversicherung um 85%, der DAX um 70%, der europäische Aktienindex DAX 50 um über 60%. Nestle gab mit deutlicher Verzögerung erst in der letzten Phase des Bärenmarktes 35% ab und der Schweizer Aktienmarkt dann doch noch in Summe 50%. Höflich erinnere ich an meinen Podcast vom 11. April diesen Jahres. Den finden Sie auf unserer Website. Das war die Woche, in der Nvidia das wertvollste Unternehmen der Welt wurde. Am 25.03.2000, unterstreiche ich nochmal, lange her, war Cisco das wertvollste Unternehmen der Welt und hatte Microsoft überholt. Heute entspricht der Börsenwert von Cisco ca. 6% des Börsenwertes von Microsoft. Das haben sich die Aktionäre von Cisco am 25.03.2000 bestimmt anders vorgestellt. Nvidia wurde zwischenzeitlich übrigens auch wieder von Microsoft überholt. Schaut man sich die Entwicklung der letzten Tage an, kann einem verständlicherweise Angst und Bange werden. Der Nasdaq verliert in einem Monat 11%, Intel in einer Woche 35%, Amazon 12%, Nvidia 10% und der Aktienmarkt in Japan an einem Tag 12%. In den Zeitungen können wir lesen, dass der Nasdaq offiziell in einer Korrektur wäre. Übrigens finde ich solche Headlines eher seltsam. Im Dezember 2018 konnte man in den Zeitungen lesen, dass sich die Aktienmärkte weltweit offiziell in einem Bärenmarkt befänden. Ab dem 01.01.2019 ging es bis Februar 2020, also kurz vor Corona, für die Märkte dauerhaft nach oben. Mit diesem Podcast will ich jetzt eigentlich versuchen, die Entwicklung der letzten Tage etwas einzustufen. Fangen wir damit an, was zu den Abverkäufen geführt hat. Letzte Woche Freitag veröffentlichte das Arbeitsamt der USA Zahlen zu neu abgeschlossenen Arbeitsverträgen, die deutlich unter den Erwartungen waren. Zusammen mit weiteren Wirtschaftsdaten wurden diese Daten als Indikation aufgenommen, dass sich die USA auf dem Weg in eine Rezession befänden. Da gemäß der Fondsmanager-Umfrage der Bank of America Anfang Juli, also gar nicht so lange her, noch 85% der Befragten der Meinung waren, dass die US-Wirtschaft keine Rezession, sondern nur eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums verzeichnen wird, wurden diese Arbeitsmarktdaten regelrecht als Schock wahrgenommen. Relativ schnell kam man dann zu der Überzeugung, dass die US-Zentralbank die Zinsen zu lange zu hoch gehalten hatte, eine Zinssenkung im September viel zu spät käme und die USA noch vor den Wahlen in eine Rezession steuern würden. Der Begriff Rezessionsangst machte schnell die Runde und Aktienkurse fielen. Nicht alle übrigens. Des Weiteren hatte die Notenbank in Japan die Zinsen von knapp über 0% auf 0,25% erhöht. Im Vorfeld hatte die Bank of Japan bei der eigenen Währung so stark interveniert, dass der Wechselkurs des japanischen Yen zum US-Dollar im Juli um 10% gestiegen war. Also der Yen gegenüber dem US-Dollar sich verteuert hatte. Das wiederum verteuert Exporte aus Japan und die japanische Industrie wird weniger wettbewerbsfähig sein, was zu den Kursverlusten führte. An einigen Stellen konnte man lesen oder auch hören, dass ein Vergleich zu Ende der 80er Jahre getätigt wurde. Meines Erachtens hinkt ein Vergleich zu Ende der 80er Jahre, auch wenn die Situation des Platzen der Internetblase teilweise mit heute verglichen werden kann. Der Vergleich zu Ende der 80er, auch speziell 1989, hinkt, da japanische Aktien Ende der 80er Jahre einen Boom erlebten, wie ihn heute die US-Tech-Aktien erleben. Von einem Boom ist die Entwicklung des Aktienmarktes in Japan heute weit entfernt. Der Vergleich zu heute besteht in dem Blick auf die Entwicklung der japanischen Aktien Ende der 80er Jahre und der US-Technologiebörsen der letzten 2 Jahre. Ende der 80er Jahre wurde Japan als das Technologieland Nummer 1 betrachtet. Kein anderes Land der Welt war technologisch so fortschrittlich wie Japan, zumindest in der Sicht der Investoren. Und in den Augen dieser Investoren würde sich das auch für immer so festsetzen. Mit Ausnahme einiger Lichtblicke wie Hewlett-Packard oder Texas Instruments waren die USA technologisch minderwertig. Ich lebte zu der Zeit in New York und kann mich noch gut daran erinnern, als der japanische Aktienmarkt zum Entsetzen meiner amerikanischen Kollegen Ende 1989 im Wert größer als der US-Aktienmarkt war. Dass man bestimmte Entwicklungen nicht für ewig fortschreiben kann, zeigt der ab Anfang 1990 folgende Kursverlust der japanischen Börse relativ deutlich auf. Heute ist im Übrigen der Anteil japanischer Aktien am Weltindex MSCI weniger als 10% des US-Aktienmarktes. USA haben einen Anteil von 70%, Japan weniger als 6%. Heute werden die im Wesentlichen Kalifornien ansässigen Technologieunternehmen als das Nonplusultra angesehen und gemäß des Investorenverhalten geht das auch für immer so weiter, bis es eben nicht mehr weitergeht. Trotz des Bedeutungsverfalls der japanischen Börse sind japanische Unternehmen weiter gewachsen und haben ihre Gewinne gesteigert. Das Resultat ist, dass heute Aktien in Japan so preiswert sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr und in vielen Bereichen immer noch Global Player sind. Das Gegenteil gilt übrigens für einige der US-Tech-Stars. Warum ist der Index in Japan dennoch am Montag um 12% gefallen? Das Unwort heißt Carry Trade. Spekulanten, anders kann man sie überhaupt nicht bezeichnen, leihen sich in Ländern mit niedrigen Zinsen Geld, um es in anderen Ländern, die höhere Zinsen haben, anzulegen. Das geht gut, solange die Währung des Landes, in welchem man sich das Geld geliehen hat, gegenüber der Währung, in der man das Geld investiert, nicht steigt. Zwischen Anfang 2021 und Anfang Juli 2024 verlor der Yen gegenüber dem US-Dollar mehr als 50%. Die Spekulation des Carry Trades schien also aufzugehen und lockte immer mehr an, sich an der Spekulation anzuschließen. Dass der Yen in 2024 gegenüber dem US-Dollar immer neue Tiefstände verbuchte, verstärkte diese Spekulation, bis die Bank of Japan einschritt und gegen den weiteren Verfall des Yen intervenierte. So legte der Yen binnen Monatsfrist gegenüber dem US-Dollar um 10% zu. Wie üblich beißen die Letzten die Hunde, sodass einige, die spät zu der Spekulationsparty kamen, den Carry Trade unter Hinnahme von Verlusten auflösen mussten, was den Auftrieb des Yen gegenüber dem US-Dollar beschleunigt hat. Für ein Exportland wie Japan oder auch die Schweiz es sind langsame Kurssteigerungen der eigenen Währung überhaupt kein Problem, da sich die Unternehmen daran anpassen, sie werden effizienter. Kurzfristige Steigerungen, ein Monat ist sehr kurzfristig, bedeuten aber ein Problem. Ob das Problem allerdings auch wirklich so groß ist, dass der Börsenwert der gesamten japanischen Börse innerhalb eines Tages um 12% fallen muss, darf allerdings hinterfragt werden. Schwappte also der Kursverfall des japanischen Aktienmarkts rüber auf Europa und weiter in die USA? Das konnte man an der einen oder anderen Stelle lesen oder hören. Meine Antwort dazu ist nein. Das Einzige, was schwappte, war die Erkenntnis zu hoher gewisser Spekulation, zu einseitigen Investments und zu wenig Risikostreuung. Zurück zu den USA. Schon mehrfach habe ich darauf hingewiesen, dass die größte Investorengruppe der Welt der US-amerikanische Privathaushalt ist. Während für uns in Deutschland ein Engagement in Aktien eher als Spekulation, denn als Beteiligung an einem Unternehmen angesehen wird, ist es für US-Privathaushalte eine Selbstverständlichkeit, sich über den Kauf von Aktien an der US-Wirtschaft zu beteiligen. Leider machen sie das seit Jahren über den Kauf von ETFs, deren Konzentration auf wenige Aktien immer weiter zunahm. Da es US-Amerikaner die Welt zwar als Reiseland kennen, nicht aber als Investitionsgebiete, kaufen sie in der Regel ETFs auf den US-Aktienindex Standard & Poor's 500. Wie der Index schon sagt, sind in diesem Index 500 Unternehmen enthalten. Die größten drei, ich unterstreiche das Wort drei, machen 20% des gesamten Index aus. Das heißt, die restlichen 497, die anderen 80%. Steigen die Aktien dieser größten drei, steigt der ganze Index. Aus der Sache kann sich dann schnell eine selbstprophezeiende Entwicklung ergeben. Da der S&P immer weiter steigt, kaufen Anleger immer weiter ein ETF auf den S&P 500 und treiben damit die Aktienkurse der großen drei immer weiter an. Also sie füttern sich selbst. Der größte Käufer dieser Aktien ist dann eben nicht mehr der Investor, sondern das ETF selber. Das hat mit Investment nichts zu tun. Sowas geht gut, solange es gut geht. Wie das Beispiel Japan zeigt, kann man aber die betriebswirtschaftlichen Faktoren nicht für immer aushebeln. Dass sich Dinge für Unternehmen ändern können, haben die Beispiele Cisco, Intel oder Nokia deutlich gezeigt. Alles Geschäftsmodelle übrigens, die man im Englischen als One-Trick-Pony bezeichnen würde, also als ein Produktunternehmen, was sie auch alle waren und sind. Ich komme zurück auf die Eingangsbemerkung der Angst, dass sich die Geschichte der Jahre 2000 bis 2003 wiederholen könnte. Ich denke nicht, dass das so sein wird. Bis März, April 2000 stiegen Aktienkurse fast weltweit immer weiter an. Hintergrund war der Internetboom. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Aktien der Deutsche Telekom oder Infineon bzw. an den neuen Markt. Denn die Gier der Investoren groß war, gingen Unternehmen an die Börse, die dort nichts zu suchen hatten und auch wieder verschwunden sind. Geschäftsideen, die noch gar keine Umsätze hatten, gingen an die Börse und erhielten Bewertungen von über 1 Milliarde Euro. Solche Säue wurden jeden Tag mehrfach durch die Dörfer getrieben. Es gab eine Flut von Neuemissionen und eine Flut von Abnehmern. Phasen besonders hoher Anzahl von Neuemissionen sind ein klares Zeichen der Überhitzung und müssen immer mit großer Skepsis betrachtet werden. Eine solche Situation haben wir aktuell nicht. Die Anzahl der Aktienneuemissionen in den USA ist heute auf dem niedrigsten Stand seit 2015. In Europa sieht es nicht viel anders aus. Im Jahr 2021, also im Jahr vor der großen Korrektur, betrug die Anzahl der Aktienneuemissionen mindestens das Fünffache von heute. Überhitzung sieht anders aus. Die Aktienmärkte in Europa sind dann am Ende schlicht ein Opfer ihrer selbst. Ein altes Sprichwort besagt, hat der US-Aktienmarkt einen Schnupfen, hat Europa eine Grippe. Das liegt unter anderem daran, dass Aktiensparen in Europa eine untergeordnete Rolle spielt und regelmäßig von allen möglichen Seiten als Teufelszeug dargestellt wird. Der US-Investor interessiert sich kaum für Europa und der asiatische erst recht nicht. Beide haben in ihren eigenen Ländern höheres Wachstum. Also fehlen die Käufer, die die Aktienmärkte in Europa unterstützen und stabilisieren können. Wie bereits erwähnt, waren 85% der Marktteilnehmer Anfang Juli der Überzeugung, dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA nur abschwächen wird, es aber nicht zu einer Rezession kommt. Einheitsmeinungen lassen immer wieder eine Fehlerquote zu. Diese Einheitsmeinung hat sich mit den Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag relativiert und wird sich ändern. Ob und in welchem Umfang sie sich geändert hat, werden wir kommenden Dienstag sehen, wenn Bank of America das Ergebnis der neuen Fondsmanager-Umfrage veröffentlichen wird. Ich werde dazu unterrichten. Die Umfrage findet statt zwischen letzten Freitag und diese Woche Donnerstag, also mitten im Sturm. Natürlich darf man die Signalwirkung von Aktienmärkten nie unterschätzen. Es ist meine feste Überzeugung, dass es nur einen einzigen Leading Indicator gibt und das ist der Aktienmarkt selber. Manchmal sind die Signale allerdings falsch. So auch 1987, als der US-Markt an einem Tag um 25% fiel und japanische Aktien um 15%. Die Korrektur markierte die Tiefstände. Anderthalb Jahre später erreichten beide Indizes neue Höchststände. Ob man wirklich Angst haben muss, wissen wir erst in ein paar Monaten. Vielleicht sagen uns die Aktienmärkte, dass eine schwere Rezession bevorsteht. Vielleicht aber auch nicht. Auch wenn das Wirtschaftswachstum weltweit nachgelassen hat, vieles übrigens davon von den Ländern selber verursacht, berichten die meisten Unternehmen besser als erwartet. So haben in den USA ca. 50% der Standard & Poor's 500 Unternehmen ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. 3/4 der Unternehmen haben Zahlen veröffentlichen können, die besser als erwartet waren. Volkswirtschaftliche Multifaktoren, das kommt noch hinzu, deuten ebenfalls nicht auf eine baldige Rezession hin. Wirtschaftskrise sieht dann doch irgendwie anders aus. Natürlich kann alles anders kommen. Unsere Sicht bleibt, dass es wichtig ist, in Aktien und Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen investiert zu sein. Da passiert einem schon nichts oder nicht viel. Eine Streuung des Risikos ist zudem wichtig. Mit einer Investition in den MSCI Welt oder den S&P 500 hat man als Anleger das Risiko, wegen der hohen Konzentration weniger Aktien, eben nicht gestreut. Aktien international renommierter Unternehmen, die seit Jahren, Jahrzehnten bewiesen haben, dass sie innovativ und qualitativ hochwertig sind, haben in den letzten Jahren gegenüber den Tech-Werten deutlich underperformed. Das erinnert mich tatsächlich sehr an die Phase, als Anfang des Jahrtausends alle von der New Economy sprachen und Aktien wie Nestle links liegen ließen, um in Webagenturen zu investieren, die es heute gar nicht mehr gibt. Angesprochen werde ich übrigens häufig auf die verschiedenen Kriege in der Welt. So bitter und zynisch es klingt, aber Kriege haben für die mittel- und langfristige Entwicklung der Aktienmärkte keine besondere Bedeutung. Der Krieg in der Ukraine herrscht seit über 2 Jahren und was haben DAX und Co. in der Zeit gemacht? Sie wissen es selbst. Das Einzige, was am Aktienmarkt langfristig zählt, sind Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen und deren Gewinnentwicklung. Die Bewertungsverhältnisse zwischen einigen wenigen Aktien in den USA und den meisten anderen Unternehmen der Welt, muss man schon fast sagen, sind schlicht zu groß geworden. Mein Eindruck ist, dass sich das über die kommenden Jahre ändern wird. Das geht nun mal leider nicht friktionslos. Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben und wünsche Ihnen einen schönen Restsommer und möge es für uns alle nicht zu heiß werden. Vielen Dank.